Wir fahren heute weiter in Matthäus 10 und ich möchte bitten, dass uns jemand vorliest, Matthäus 10, ab Vers 1 bis 14, bis 15.
Und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon der Kananäer und Judas der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche für den Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. In welche Stadt aber oder in welches Dorf irgend ihr eintretet, forscht nach, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wer irgend euch nicht aufnimmt, noch eure Worte hört, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt.
Vielen Dank. Wir stehen ja hier in Teil 3 des Matthäus-Evangeliums, wo es geht um die Autorität des Messias. Und das haben wir sehr eindrücklich Abschnitt für Abschnitt gesehen. Und jetzt geht das Thema weiter, nicht nur die Autorität des Messias, sondern seiner 12 Apostel. Aus diesen vielen Jüngern, die der Herr damals hatte, wir haben das letztes Mal gesehen, dass eben nebst diesen 12 noch viel mehr an Jüngern da waren, zum Beispiel die 70 Jünger, die in Lukas 10 dann später ausgesandt werden, 2 und 2. Aber noch mehr haben wir gesehen in Johannes 6, auch solche, die sich dann wieder abgewendet haben. Nun, aus dieser Menge von Jüngern, und dabei muss man wissen, Jünger, im Hebräischen ist das Wort Talmidim, der Talmid, Mehrzahl Talmidim, das bedeutet einfach Studenten. Und zwar war das der normale Ausdruck für solche, die einem Rabbiner nachfolgten, von ihm lernten, von seinem Wissen, aber auch von der Art, wie er lebte. Beides. Und das drückt eigentlich genau unser Wort Jünger im Deutschen aus. Das ist eben nicht nur einfach ein Student, der intellektuell aufnimmt, sondern einer, der von seinem Lehrer auch moralisch, auch in seinem Sein, in seinem Leben lernen will. Das ist ja bei unserem Bildungssystem ganz anders. Da haben wir den Eindruck, Privatleben, das ist etwas völlig Apartes auf der Seite. Da kann ein Professor leben, wie er will. Wichtig ist einfach, was er vermittelt. Aber im Judentum war das grundsätzlich nicht diese Auffassung. Ein Lehrer sollte auch in dem, wie er lebte, ein Vorbild sein. Und so hatte also der Herr Jesus viele Jünger, das waren seine Schüler, seine Studenten, in diesen 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes. Und jetzt, aus diesen unzähligen Jüngern, wählt er 12 aus. Und die nennt er Apostel. Und denen gibt er eine ganz besondere Autorität. Wir lesen in Vers 1 von Kapitel 10, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit. Und das Wort Gewalt, Exousia, das ist der gleiche Ausdruck, der eben ganz wichtig war in diesem ganzen Abschnitt 3. Wenn wir nochmals zurückschauen, am Schluss der Bergpredigt heißt es in 7,28, und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Exousia. Und diese Exousia, diese Vollmacht wird nachher gezeigt, auch nicht nur in seinem Reden und Lehren, sondern auch indem er Aussätzige heilen kann, indem er Tote auferwecken kann und so weiter. Und jetzt gibt er diese Gewalt diesen 12. Nicht allen Jüngern. Nur diese 12 bekommen diese Macht, große Zeichen und Wunder und mächtige Taten zu tun. Und dazu können wir lesen aus 2. Korinther 12. Da erklärt nämlich der Apostel Paulus, dass ein Apostel Jesu Christi, der muss sich auszeichnen, ausweisen mit Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Diese 3 Kategorien. Könnte uns jemand vorlesen? 2. Korinther 12, Vers 11 und 12.
Ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen.
Danke. Also, hier muss ich den Zusammenhang erklären. Es gab viele in Korinth, die haben Paulus und sogar seinen apostolischen Dienst in Frage gestellt. In frecher Weise seine Autorität herausgefordert. Und deshalb musste er, insbesondere im 2. Korintherbrief, nachweisen, was er alles gemacht hat und was ihn alles ausweist als Apostel. Und wenn man sich selber rühmen muss, wird man ja zum Tor. Der Grundsatz gilt in der Bibel, ein anderer empfehle dich. Aber Paulus wurde gezwungen, denn niemand anders setzte sich für ihn ein, so musste er alles aufzählen, was er geleistet hat und was er erfahren hat in seinem Dienst als Apostel. Und schließlich hier sagt er, ich bin in nichts den ausgezeichneten Aposteln nachgestanden. Und diese Erfordernis, Zeichen, Wunder, mächtige Taten, ich habe die alle vollbracht. Also auch das Erfordernis habe ich erfüllt. Und so waren also diese Zeichen und Wunder, mächtige Taten, nicht etwas, was einfach alle Gläubigen damals konnten, sondern das wurde ganz ausgewählt verteilt. Diese 12 haben zunächst diese Befähigung bekommen. Und wichtig, er gibt ihnen Gewalt über unreine Geister, über die dämonische Welt und über jede Krankheit, jedes Gebrechen. Und daraus folgt, nicht jede Krankheit ist dämonisch. Das ist sehr wichtig, weil es heute diese falsche Lehre gibt in der charismatischen Bewegung, nicht von allen. Darum muss achten, wie ich formuliere. Es gibt diese Lehre in der charismatischen Bewegung, aber nicht alle in der charismatischen Bewegung lehren das. Aber es gibt diese Lehre, die besagt, dass Krankheit eine Wirkung ist von Dämonen. Grundsätzlich. Wir sehen in den Evangelien, dass es diese Möglichkeit gibt. Zum Beispiel diese Frau, die einen Geist der Schwachheit hatte, im Lukas-Evangelium, und 18 Jahre diesen Geist hatte, der sich körperlich zusammenkrümmte. Aber grundsätzlich kann man eben nicht sagen, Krankheit sei eine dämonische Wirkung. Und darum wird das Dämonische, ist eines hier, und die Krankheit ist nochmal etwas anderes. Das ist sehr wichtig. Denn wenn man eine falsche Ansicht hat über Krankheit, dann kann man noch weniger gut mit diesem schwierigen Thema umgehen. Aber hier wird das schon mal klar. Ja, gibt es bis dahin eine Frage? Bemerkung? Ja?
Wenn wir es gerade von Krankheit haben, in der Parallelstelle heißt ja, dass die Jünger die Kranken oder die Schwachen mit Öl gesalbt haben. Markus 6.
Ja, genau.
Was für eine Bedeutung hat das mit dem Ölsalben?
Also, was ist die Bedeutung des Ölsalbens, das noch erwähnt wird, zusätzlich in Markus 6? Wir können das kurz aufschlagen. Ja, liest jemand vor? Verse 12 bis 13.
Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie.
Danke. Also, es ist interessant, es gibt im Griechischen zwei Wörter für Salben. Und das eine bedeutet rituell Salben. Also wenn man zum Beispiel einen König einsetzt durch Salbung oder einen Priester oder einen Propheten, alles findet man im Alten Testament in dieser Weise, dann ist das ein rituelles Salben. Und dann gibt es das normale Salben, auch medizinische Salben. Und Frage, welches typische Wort ist jetzt in Markus 6 da verwendet? Es ist nicht das rituelle Salben, sondern das medizinische. Also ist das eigentlich auch ein Hinweis, dass wir eben auch die medizinische Hilfe, und man muss wissen, Olivenöl und Wein gehörten zu den wichtigsten Bestandteilen in der damaligen antiken Medizin. Und darum verstehen wir im Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10, das kommt nur in Lukas vor, was benutzt der Samariter, um die Wundbehandlung durchzuführen? Desinfektion, Olivenöl, um aufzuweichen, Wunden, und Wein zur Desinfektion. Genau. Und das Lukas-Evangelium ist von einem Arzt geschrieben. Und jetzt ist auch noch interessant zu wissen, in Jakobus 5, dort geht es auch um das Thema Krankheit, aber dort in Verbindung mit dem Thema Sünde. Und da wird gesagt, wenn jemand krank ist, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde. Das sind nicht Wunderheiler, sondern sind Älteste, die als Seelsorger am besten den Überblick haben sollen, was ist die Situation, hat diese Krankheit etwas zu tun mit Sünde und so weiter. Und dort wird gesagt, sie sollen beten, nicht ein Wunder tun. Da hat der Herr diesen 12 Aposteln Autorität gegeben, dass sie sagen konnten, im Namen Jesu steh auf. Das ist nicht das Gleiche wie Gebetsheilung. Das müssen wir grundsätzlich unterscheiden. Heilung durch eine Wundergabe des Herrn ist eines. Heilung durch Gebet ist etwas anderes. Und nun ist es ganz wichtig, in Jakobus 5 geht es also um das Gebet der Ältesten. Und das Salben dort ist auch das übliche Salben oder medizinische Salben, nicht das rituelle Salben. Also es geht nicht irgendwie um ein Ritual mit einem Öl und das bewirkt dann die Heilung, sondern es ist etwas, was eben gerade in Verbindung mit Wundbehandlung und so weiter seine Bedeutung hatte. Und man könnte ja sehr leicht auf die Idee kommen, wenn man die Evangelien liest, eben Medizin, das ist alles nicht so wichtig. Gott heilt. Und das ist ja so. Gott ist der Herr über Krankheit. Aber wie war das im Fall von Jesaja im Alten Testament? Als er kam, um den König Hiskia zu behandeln. Wie hat er ihn behandelt?
Feigenpflaster?
Feigenkuchen. Ja, mit einem Feigenpflaster. Also, er hat einen Feigenkuchen genommen, um die Krankheitsstelle von König Hiskia zu behandeln und hat gebetet und der Herr hat geheilt. Also, Medizin plus Gebet. Und da sehen wir sogar bei den Aposteln, Markus 6, eben das, dort haben wir nicht einfach das Gebet, sondern die Wundergabe. Und wir sehen sogar noch den Einsatz von Öl zusätzlich. Ja, aber jetzt gehen wir weiter mit diesen 12 Aposteln. Die bekamen dadurch eine ganz besondere Autorität. Und zwar werden sie eben in Vers 2 genannt, die Namen der 12 Apostel. Und was heißt Apostel?
Botschafter,
Gesandter, genau. Und es kommt von dem, auf Griechisch heißt es Apostolos. Ja, also wie Apostel, einfach noch die griechische Endung, Apostolos. Das kommt von dem Verb Apostello und das heißt senden, schicken. Also ein Apostel ist einfach ein Geschickter, ein Gesandter. Aber, nun ganz wichtig, im Neuen Testament wird der Ausdruck Apostel Jesu Christi verwendet mit einer ganz besonderen Autorität. Und das wird nur gesagt von den 12 Aposteln und von dem Apostel Paulus. Und warum waren es 12? Entsprechend den 12 Stämmen Israels. Und der Apostel Paulus, für sich wieder, er war Apostel für die nicht-jüdischen Völker, also für die Nationen der Welt. Und nur die werden genannt Apostel Jesu Christi. Wir finden zum Beispiel im 2. Korintherbrief Brüder, die genannt werden Apostel der Gemeinden. Und wird dort gesprochen von Abgesandten der Gemeinden. Das sind Gesandte der Gemeinden. Und das darf man nicht verwechseln mit Apostel Jesu Christi. Das Wort Apostel wird sogar im Neuen Testament verwendet im Sinn von Missionar. Missionar ist einfach das lateinische Wort, entspricht Apostel. Missionar kommt von mittere, das heißt schicken. Also ist der Missionar, ist der Gesandte. Aber nicht wahr, wir sind uns im Klaren, ein Missionar und ein Missionar verstehen wir nicht, einen Apostel Jesu Christi. Und darum muss man das ganz klar unterscheiden. Apostel wird auch verwendet im Sinn von Missionar, zum Beispiel Apostelgeschichte 14. Da wird nämlich auch Barnabas Apostel genannt, weil er zusammen mit Paulus auf die Mission gesandt wurde, in Apostelgeschichte 13 am Anfang. Und da, ich will nur einfach die Stelle zeigen, Apostelgeschichte 14, ja, Vers 14, vielen Dank. Lies das jemand am Mikrofon vor?
Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr.
Jawohl. Also auch da wird Barnabas Apostel genannt, aber nicht Apostel Jesu Christi, das ist wichtig. Sondern, das heißt, die Missionare. Und die wurden da von diesen Heiden behandelt wie Götter. Und sie wehren sich beide, wir sind nur Missionare. Nur, wir sind Gesandte, um das Evangelium zu predigen. Aber hier geht es nicht um diese spezielle Autorität, die eben die Zwölfe im Blick auf Israel und Paulus im Blick auf die Heidenvölker empfangen hatten. Und nun werden hier die 12 aufgezählt. Simon Petrus als erster und Judas Iskariot als letzter. Wo gibt es noch weitere Listen, wo die 12 Apostel so aufgeführt werden, aufgelistet werden? Lukas 6, Markus 3 und Apostelgeschichte 1. Aber dort kommen dann nicht mehr 12 vor, weil Judas ist bereits vorbei. Da sind es nur noch 11. Ja, aber ich sage, wo gibt es Listen, wo die Apostel zusammen genannt werden? Das sind diese 4 Listen. Und jetzt lohnt es sich, das mal zu Hause, jede Liste sich aufzuschreiben. Nebeneinander. Schön in Kolonnen. Und dann stellt man fest, Matthäus 10, Markus 3, Lukas 6, Apostelgeschichte 1, immer ist Simon, Petrus, an erster Stelle. Also er hatte unter den Aposteln eine führende Funktion. Aber nicht er war über die Apostel, sondern er war mit Apostel, aber als Mitapostel führend. Also wenn Gott Autorität gibt, ist nicht einfach Demokratie, sondern dann gibt es auch da, kann es wieder Unterschiede geben. Aber Petrus ist in dem Sinn führend inmitten der Zwölfe, immer am Anfang. Und in allen Fällen ist immer Judas am Schluss. Eben der, der zum Verräter wurde, wird immer am Schluss genannt. Und in Apostelgeschichte 1 dann gar nicht mehr. Dann ist die Reihenfolge jedes Mal anders, in jeder Liste. Aber es ist immer so, dass, also 1, Simon, 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 5 ist immer Philippus, 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 Philippus. Nummer 9 ist immer Jakobus Alpheus, Jakobus Alpheus, Jakobus Alpheus, Jakobus Alpheus. Und die, die dann folgen, sind immer dieselben, die direkt folgen auf Simon, die direkt folgen auf Philippus, die direkt folgen auf Jakobus, sind immer dieselben, aber in der Reihenfolge unterschiedlich. Aber das macht klar, es gab eigentlich 3 Gruppen, 3 Vierergruppen unter den Zwölfen. Und die erste Vierergruppe wurde eben von Simon, Petrus, angeführt, die zweite Vierergruppe von Philippus und die dritte von Jakobus, des Alpheus Sohn. Und in dieser Gruppe war Judas mit dabei. Und dann fällt eben weiter auf die erste Vierergruppe, das sind also Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. So wie wir das in Matthäus 10 haben. Aber in Markus ist es Simon Petrus, Jakobus. Nicht Andreas, sondern Jakobus, Johannes und dann Andreas. Aber es sind immer, auch wenn es unterschiedlich angeordnet ist, es sind immer diese 3, die mit dem Führer zusammen eine Vierergruppe bilden. Und jetzt die erste Gruppe, also Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. Die spielen eine wichtige Rolle als innerster Kreis des Herrn. Denn immer wieder finden wir 3 von diesen 4, die eine ganz besondere Aufgabe bekommen haben. Nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Das waren die Jünger, die mit dem Herrn zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung waren. Und auch anderswo sind die immer sehr besonders. Aber die 4 Gruppe, die haben wir in, wenn wir aufschlagen, Markus 13. Das ist Dienstag vor Karfreitag, als der Herr zum Ölberg ging. Und liest uns jemand vor am Mikrofon, Vers 3.
Markus 13, Vers 3. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll?
Jawohl, also die stellen diese wichtigen 2 Fragen im Blick auf die Zerstörung des Tempels. Wann wird der Tempel zerstört und was ist das Zeichen? Und da haben wir also diese 4 Gruppe beieinander. Und dann ist weiter zu sagen, Nummer 5 ist also Philippus, der Führer der nächsten 4 Gruppe. Und nachher kommt Bartholomäus. Das ist in Markus auch so, in Lukas auch so. Außer dann in Apostelgeschichte 1, dort haben wir Thomas an dieser Stelle. Aber diese Verbindung Philippus-Bartholomäus ist sehr wichtig. Die haben einen besonderen Bezug miteinander. Bartholomäus heißt eigentlich Bar-Tolmai auf Aramäisch, Sohn des Tolmai. Und die griechische Aussprache von Bartholmai ist dann Bartholomäus. Im Griechischen hat man immer das Gefühl, man muss bei einem männlichen Namen noch ein S anhängen. Ja, darum sagt man eben nicht Moses, sondern Moses. Nicht Jeremia, sondern Jeremias. Nicht Jesaja, sondern Jesajas. Und eben Bartholomäus. Das ist Bartholmai. Das ist eigentlich, was für uns eher ein Abstammungsname ist. Ein Familienname. Sohn sowieso, ja? Und wenn wir die besondere Beziehung von Philippus anschauen zu Nathanael im Johannesevangelium, dort wird nie ein Bartholomäus erwähnt in Johannes, aber Nathanael. Können wir aufschlagen, Johannes 1. Liest jemand ab Vers 43.
Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.
Ja, also da sehen wir, dass Philippus Nathanael zum Messias geführt hat. Er konnte ihm bezeugen, wir haben den Messias gefunden. Er sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten. Jesus, den Sohn Josefs, also Jeschua ben Josef. In der rabbinischen Literatur ist der Maschiach ben Josef, der Messias, Sohn des Josefs, ist die Bezeichnung für den leidenden Messias. Und er sagt ihm, wir haben ihn gefunden, Jesus, Jeschua, den ben Josef von Nazareth. Und Nathanael ist zuerst sehr kritisch, und zwar einfach wegen der Ortschaft Nazareth. Das war wirklich ein armseliges Nest, wenn man so sagen kann. Damals gab es sogar Leute, die in Höhlen gewohnt haben. Also es war nicht gerade so High Society Stadt. Und Nazareth kommt nirgends im Alten Testament vor. Nirgends. Das ist eine spätere Gründung. Und jetzt ausgerechnet aus einer Stadt, von der im Alten Testament nichts gesagt wird, soll der Messias kommen. Also einer so armseligen Stadt. Er sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus sagt das, was die Rabbiner immer wieder sagen, komm und sieh. Ein bekannter rabbinischer Ausdruck. Und wir kennen den auch schon früher. als früher zwei Jünger zum Herrn kommen, sagt er auf die Frage, wo hältst du dich auf? Kommt und seht. Komm und sieh. Und er macht persönlich die Begegnung mit dem Messias und erkennt ihn. Und das zeigt also eine ganz besondere Beziehung zwischen Philippus und Nathanael. Durch ihn kam er zum Glauben. Und später im Johannesevangelium wird Nathanael nach der Auferstehung wieder erwähnt, als nämlich einige der Apostel wieder fischen gingen. Können wir jetzt aufschlagen? Johannes 21. Diese spezielle Gruppe, die völlig frustriert wieder ins alte Geschäft von Simon Petrus zurückkehrten. 21,2, bitte vorlesen.
Herr Roger, noch eine Frage. Was hat der Feigenbaum da für eine Bedeutung? Weil es steht, der Feigenbaum, nicht er hat ihn gefunden unter einem Feigenbaum, sondern unter dem Feigenbaum. Das muss ja irgendwie
bedeuten. Also, warum heißt es unter dem Feigenbaum? Nun, das war eben der Feigenbaum, den Nathanael genau kannte. Ah. Das war sein Baum, wo er gerne darunter saß und sich Gedanken gemacht hat. Und dass der Herr ihn genau anspricht, ehe du unter dem Feigenbaum warst, da wusste er, er fühlt sich völlig, völlig durchleuchtet. Das war ein Ort, der ihm ganz besonders wichtig war zum Nachdenken. Und er realisiert, dieser Mann kennt mich durch und durch. Und er weiß auch, wo ich meine schwierigen Gedanken durchgedacht habe. Und das überwältigt ihn völlig. Also das hat ihn sehr getroffen, aber das war der bestimmte Feigenbaum von Nathanael. Und nun, Nathanael in Johannes 21,2, bitte. Vers 1 und 2.
Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen.
Ja, das reicht. Also sehen wir eine Gruppe der Jünger, die da zusammen ist. Und nebst den bekannten Namen Simon Petrus, Thomas und die Söhne des Zebedäus, das ist also Johannes und Jakobus, Brüder, wird Nathanael erwähnt. Wer ist dieser Nathanael? In den anderen Evangelien lesen wir nie von Nathanael. Ja, warum nicht? Weil wir in den anderen Evangelien von Bartholomäus lesen. Das ist der Bartholomäus. Also sein voller Name ist Nathanael Bartholomäus. Und darum diese besondere Beziehung hier schon angedeutet in Matthäus 10. Philippus und Bartholomäus. Sieht man das und? Philippus und Bartholomäus. Thomas und Matthäus. Da haben wir wieder eine Vierergruppe. Und dann kommt eine neue Vierergruppe, aber da steht nicht und Jakobus, sondern Jakobus. Die neue Vierergruppe beginnt ohne und. Jakobus, des Alpheus Sohn, und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus. Simon der Kananäer und Judas. Haben wir die nächste Vierergruppe. Und wie war das am Anfang? Ja, das heißt, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Sie haben eine besondere Beziehung, weil sie Brüder waren. Und beide kamen sie aus Bethsaida ursprünglich und gingen dann nach Kapernaum. Und dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes. Die waren auch sehr eng verbunden, darum mit und, waren zwei Brüder. Und nachher gibt es kein und. Jetzt kommt die nächste Vierergruppe, Philippus wird nicht mit und eingeführt, sondern Philippus und Bartholomäus. Ja.
Also der Beleg, dass Nathanael der Bartholomäus ist, ist die Stelle in 21,2 Johannes Evangelium, weil er offenbarte sich seinen Jüngern und es waren andere Jünger noch dabei. Das heißt, der Nathanael ist da aufgeführt, muss einer von den 12 sein.
Genau. Aber jetzt ist die Frage, welcher? Ja. Also offensichtlich im Johannesevangelium wird der immer Nathanael genannt und nicht in den drei anderen Evangelien. Also muss man herausfinden, mit welchem ist er besonders verknüpft. Und im Johannesevangelium sehen wir, zwischen Philippus und Nathanael besteht eine enge Verbindung. Denn Nathanael kommt zum Glauben durch Philippus. Und in den anderen Evangelien finden wir Philippus ganz besonders verbunden mit Bartholomäus. Was nicht ein typischer Vorname ist, ja, mit Bar. Ist nicht völlig unmöglich, aber ist eigentlich nicht das Normale, sondern es ist einfach der Zusatz zu einem Namen. Man hat einen Namen und dann heißt man noch Sohn von sowieso. Zum Beispiel Simon, Petrus, der hieß ja Simon, Ben Jonah, Sohn des Jonah. Matthäus 16, ja? Da wird er Sohn des Jonah genannt. Bar Jonah. Aramäisch Bar Jonah, Hebräisch Ben Jonah. Und er heißt Nathanael Bartholomäus. Und eben wichtig, die vier Gruppen sind also immer so abgesetzt, dass vor dem Führer kein Und steht. Und dann werden wieder Jünger mit Und verknüpft. Ja, und dann ist noch etwas in dieser Liste besonders nennenswert. Und zwar, wir haben drei Brüderpaare. Drei mal zwei Leute sind Brüder, nämlich
Simon und Andreas.
Und weiter?
Jakobus und Johannes.
Und dann ist es auch so, dass Jakobus des Alpheus Sohn, der ja der Führer ist der vierten Gruppe, auf Platz 9, der ist der Bruder von Thaddäus. Thaddäus heißt anderswo auch Judas. Also sein voller Name ist auf Hebräisch ausgesprochen Jehuda Thaddai. Thaddai ist das gleiche wie Thaddäus, griechische Aussprache. Also er wird, je nach Stelle wird er genannt Judas und wird genannt des Jakobus Bruder. Also wenn man alle Listen zusammennimmt, findet man heraus, ach so, dieser Judas, Thaddäus, das ist ein Bruder von Jakobus. Und jetzt ist auch klar, warum der eben so eng verbunden ist mit Jakobus Alpheus. Und er kommt eben hier in Matthäus 10 dann gerade nach ihm, auch wieder mit einem Und verbunden. Und auch in Markus kommt Thaddäus gleich nach Jakobus Alpheus. Da haben wir also drei Brüderpaare. Und dann noch etwas. Drei mal zwei finden wir den gleichen Namen. Zwei heißen Simon, nämlich Simon, den Beinamen Petrus. Und Simon,
der Kananäer.
Ja, hier wird er genannt, hier in Matthäus 10, Vers 4, Simon der Kananäer. Ja, ist es ein Kananiter gewesen?
Leute von Kana.
Wie?
Aus dem Ort Kana.
Ja, vielleicht. Er wird anderswo in den Evangelien wird er genannt. Simon der Zelot. Und Zelot heißt?
Eiferer.
Und was heißt eben das Kananäer im Hebräischen? Das ist das hebräische, aramäische für Eiferer. Also Simon der Eiferer. Das sind einfach die hebräisch-aramäische Entsprechung für, in den anderen Evangelien, Simon der Zelot. Zeloten waren, was für Leute? Revolutionäre. Das heißt, die gehörten zu einer Gruppe im Judentum. Das waren keine Pharisäer, keine Sadduzäer, keine Herodianer, sondern die Zeloten. Und die waren Eiferer, wofür?
Gegen die Römer.
Ja, aber Eiferer, du sagst jetzt gegen die Römer, aber Eiferer für?
Israel.
Für das Gesetz. Die sagten aufgrund der Tora, wir dürfen nicht dieser fremden Macht dienen. Und wir müssen mit Gewalt uns gegen Rom erheben. Und darum waren die auch bereit, Morde zu begehen. Und da haben sich überlegt, ein solcher, der ursprünglich zu dieser Gruppe der Zeloten gehörte, hat sich bekehrt und wurde ein Jünger des Herrn Jesus.
Die gleiche Gruppe wie Barabbas.
dann freigesprochen wurde anstelle vom Herrn.
Ja, bei Barabbas heißt es nicht, dass er ein Zelot war. Er hat einen Mord gemacht, einen Aufstand, aber jetzt behaupten, das könnte auch ein anderer Grund gewesen sein. Aber wäre durchaus möglich, ein Zelot, aber es wird nicht ausdrücklich gesagt. Aber hier wird ganz klar, Simon war ein solcher. Und so haben wir also eine ganze Bandbreite von Jüngern innerhalb dieser Zwölfergruppe. Und der Herr hat also so Leute berufen mit solchem Gegensatz. Wer ist der extremste Gegensatz zu Simon dem Zelot?
Matthäus, der Zöllner.
Ja, und das steht ja hier, Vers 3. Matthäus, der Zöllner. Das war einer, der sagte, das ist eine tolle Sache, mit den Römern zusammenzuarbeiten. Und das bringt Geld. Also wirklich, das ist das Extrem da. Und Zelot war das Extrem da. Und dann alles dazwischen. Und der Herr hat wirklich aus den Extremen und auch dazwischen Menschen genommen in seinen Dienst. Also auch Extremisten, ehemalige Extremisten sind, können brauchbar werden. Aber sie müssen sich bekehren. Also das ist schon erstaunlich, was da alles drin steckt in diesen paar Versen. Einfach eine Namensliste, ja? Also zweimal Simon, weiter zweimal Jakobus, ja, nämlich Jakobus, der Bruder des Johannes aus Kapernaum, und dann Jakobus des Alpheus Sohn. Der wird auch genannt Jakobus der Kleinere in einem anderen Evangelium. Also Jakobus der Kleine und im Gegensatz Jakobus der Große. Und dann gibt es eben noch zwei Judas. Judas.
Thaddäus.
Ja, Judas, sehr gut. Judas Thaddäus und Judas Iskariot. Iskariot ist also nicht sein Vorname, ja, sondern er hieß also Judas, das heißt auf Hebräisch Jehuda. So wie der Stammvater des Stammes Juda. Jehuda. Und der Zuname Iskariot ist Iskariot. Also der Mann von der Stadt Kriot. Das ist eine Stadt, die in Josua 15 erwähnt wird. Unter den Städten von Judäa. Ja, eigentlich haben wir ja gesehen, dass diese Jünger, die kommen alle aus Galiläa. Ja? Jakobus, Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Nathanael, ja, auch einer von Galiläa, Matthäus auch von Galiläa, der war Zöllner in Kapernaum. Wir haben nur einen Hinweis von einem, der war aus Judäa. Und der war ganz anders als die anderen. Ja. Alle kamen aus dem verachteten Galiläa und der kam aus Judäa und war so ganz für sich. Also zwei Judas und völlig unterschiedliche Judasse. Ja, dann wollen wir jetzt nach neuer Zeitordnung Pause machen. 10 vor. Machen 20 Minuten Siesta und dann geht es aber richtig wieder los. Wir fahren weiter und zwar, nachdem wir gesehen haben, wie der Herr die 12 Apostel mit einer besonderen Autorität ausgestattet hat, sehen wir ab Vers 5, wie er sie aussendet. Und zwar mit einem Missionsbefehl, der klar begrenzt ist. Nämlich, worauf? Ja, also nicht auf den Weg. Ja, also sie sollen nicht auf einen Weg der Nationen gehen. Das heißt, sie sollen nicht zu den Heidenvölkern gehen und predigen. Sondern der Missionsbefehl ist eingeschränkt auf Israel. Nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und hier kann man sehr gut illustrieren, wie wichtig es ist, dass man die Bibel heilsgeschichtlich liest. Es ist nicht einfach so, dass für alle Zeiten dasselbe gilt. Also hier sagt der Herr ganz klar, Verkündigung nur für Israel, nicht für die anderen Völker. Und nicht mal für die Samariter, genau. Die waren ja ein Mischvolk, die hatten israelitische Gene aus den 10 Stämmen, vermischt mit heidnischen. Aber nicht mal zu den Samaritern, zu diesem Mischvolk, sondern nur zu dem Volk Israel. Und wenn wir denken, am Schluss desselben Evangeliums, Matthäus 28, da sagt der Auferstandene Folgendes, indem er den Aposteln hier den Auftrag gibt, liest jemand vor, 28, 18 bis 20.
Und Jesus sprach zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Danke. Also hier gibt er denselben Aposteln, Judas war nicht mehr dabei, aber denselben 11 Aposteln gibt er den Auftrag, alle Nationen zu erreichen. Ja, was ist geschehen? Es ist ein Wechsel geschehen, ein heilsgeschichtlicher Wechsel. Und das finden wir eben ständig, wenn man die Bibel von Anfang an durchliest, dass für gewisse Zeiten etwas gilt, was nachher nicht mehr gilt. Zum Beispiel ab der Schöpfung gilt als Speiseplan, dass man sich pflanzlich, vegetarisch ernähren soll. Aber wir sehen, ab Noah, 1. Mose 9, wird dieser Speisezettel erweitert und der Genuss von Fleisch wird erlaubt. Ja, man kann nicht einfach sagen, jetzt aufgrund von 1. Mose 1, wir sollten vegetarisch leben. Man muss sehen, ja, das war für dieses erste Zeitalter bis zur Sintflut, war das so, aber nachher, ab dem zweiten Zeitalter, erlaubt Gott etwas anderes. Und später zum Beispiel, viel später, gibt Gott Israel das Gesetz am Sinai. Aber dieses Gesetz am Sinai, das hatte er nicht vorher gegeben, sondern ab dem Sinai. Aber das geht im biblischen Heilsplan bis auf den Tod des Messias. Römer 10, Vers 4 sagt, Christus, der Messias, ist des Gesetzes Ende. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und darum erklärt der Apostel Paulus dann in Galater 2, dass der bekehrte Jude nicht mehr unter Gesetz ist. Also steht er nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai mit der Bekehrung. Aber dieser Wechsel ist erst gekommen mit dem Tod des Herrn Jesus. Darum in den Evangelien sehen wir, der Herr Jesus stellte sich sehr wohl unter das Gesetz. Und er hat Quasten getragen, er hat koscher gegessen und so weiter. Er hat das Gesetz eingehalten, aber mit seiner Auferstehung gibt er der Gemeinde nicht mehr den Befehl, koscher zu essen nach dem Gesetz vom Sinai. Da kommt ein Wechsel. Und darum wird in Apostelgeschichte 10 Petrus aufgerufen, er soll nicht koschere Tiere schlachten und essen. Wie ist das möglich? Ja, eben, man muss die verschiedenen Zeitabschnitte in der Heilsgeschichte unterscheiden. Und wenn man das nicht macht, dann hat man das Rezept für das totale Chaos. Dann versteht man die Bibel überhaupt nicht mehr. Und so ist es wichtig, hier zu sehen, das war eine Zeit, da sollte nur Israel erreicht werden, aber mit Matthäus 28 geht ganz klar der Missionsauftrag zu allen Völkern. Und wir werden dann in den weiteren Kapiteln in Matthäus sehen, die große Wende im Evangelium kommt in Kapitel 13. Ich nehme das einfach ein bisschen vorweg, aber nur ein bisschen. Dort werden wir sehen, es kommt in der Ablehnung des Herrn Jesus als Messias durch die Führerschaft Israels zu einem Höhepunkt. Und ab diesem Punkt, ab Kapitel 13, beginnt der Herr Jesus sich den Heidenvölkern zuzuwenden. Und darum spricht er dann gleich über das Gleichnis von dem Acker, auf dem der Sämann den Samen des Wortes Gottes ausstreut. Und in Matthäus 13 erklärt der Herr Jesus, der Acker bedeutet die Welt. Da tönt er schon an, durch die Verwerfung der Masse in Israel kommt es, dass das Evangelium zu den Heidenvölkern geht. Und nach der Auferstehung kommt der Missionsbefehl ganz klar, alle Nationen zu Jüngern zu machen, mit dem Evangelium zu erreichen. Und so haben wir also in Matthäus Evangelium, wenn wir sehen, zwei Teile, Matthäus 1 bis 12, 13 bis 28. In 1 bis 12, da steht ganz speziell im Vordergrund Israel. Und im zweiten Teil kommt immer mehr das Thema die Heidenvölker. Und das hängt alles zusammen mit dem ersten Vers des Evangeliums. Können wir das kurz aufschlagen? Der erste Vers bitte am Mikrofon zitieren. Und dann stehen bleiben, dann gibt es noch ein bisschen Zusatz. Zugabe.
Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abraham.
Eine kurze Zwischenbemerkung. Also hier wird der Stammbaum von Jesus Christus, also Jesus, der Messias, vorgestellt. Und er ist Sohn Davids und Sohn Abrahams. Wenn wir zurückdenken, wer war in diesem Stammbaum, der nachher folgt, zuerst mal Sohn Davids? Da muss man Vers 6 lesen. Salomo, ganz genau. Können wir Vers 6 hören? Isai?
Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria.
Genau. Also, David zeugte Salomo. Also der Sohn Davids war Salomo. Der große König Israels. Das größte Reich, das Israel je in der Geschichte besessen hatte, innehatte. Also viel größer als der Trump-Plan. Was er vorsieht mit seiner neuen Karte, das ist nichts gegenüber der Karte, die galt zur Zeit von König Salomo, dem Sohn Davids. Und wenn wir dann denken an den Sohn Abrahams, lesen wir Vers 2.
Abraham zeugte Isaak.
Danke. Also der Sohn Abrahams, das reicht, danke. Der Sohn Abrahams, zuerst im Stammbaum, das war Isaak. Nun wird der Messias Jesus genannt, der Sohn Abrahams. Das heißt, er ist der große Isaak. Er wird genannt Sohn Davids. Das heißt, er ist der große Salomo. Und Salomo war eben der König Israels. Und Isaak, das war der geliebte Sohn, den der Vater gab als Opfer. 1. Mose 22. Und nachdem Abraham bereit war, seinen Sohn, den Sohn Abrahams, als Opfer zu geben, was hat Gott danach gesagt? Wir schlagen auf. 1. Mose 22. Da kommt eine Verheißung, und zwar in Vers 17. Wir lesen 16 und 17. Und 18a.
Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel, und wie den Sand am Ufer des Meeres. und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden.
Ja. Also, im Zusammenhang mit der Hingabe des geliebten Sohnes Abrahams kommt diese Verheißung: in deinem Samen, das meint der Messias, sagt Galater 3, in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Das heißt also, der Sohn Abrahams, das ist der Segen für alle Völker. Und so können wir sagen, Matthäus 1 bis 12, das ist ganz speziell Ben David, der wahre Salomo, König Israels. Und 13 bis 28, der Ben Abraham, der Sohn Abrahams, das heißt der Segen für alle Nationen. Und am Schluss wird eigentlich der Kreis des Matthäus-Evangeliums geschlossen. Können wir es kurz nochmals aufschlagen? Matthäus 28. Dann sehen wir, das ganze Evangelium hat eine Kreisstruktur. Lies nochmals jemand Vers 18. Und dann stoppe ich und dann kommt Vers 19.
Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde.
Danke. Wer spricht hier? Das ist der große Salomo, der nicht nur ein Großreich Israels hatte, mit Israel heute plus Westjordanland plus Gebiete in Libanon, Syrien, sondern die ganze Erde ist unter seiner Herrschaft. Aber das ist noch viel zu wenig. Das ganze Universum, Himmel und Erde, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das ist der wahre Sohn Davids, der große Salomo. Und dann?
Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Das ist der wahre Isaak, der Segen für alle Völker der Welt. Und so ist die Kreisstruktur zu 1,1 hier wieder geschlossen. Aber jetzt in Kapitel 10, da sind wir eben noch in dieser Phase, wo Israel ganz besonders im Visier steht. Und weiter in Vers 7 sagt er genau, wie sie vorgehen sollen. Sie müssen predigen und die Kernbotschaft ist: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also das Reich des Messias. Himmel steht ja hier, habe ich schon früher erklärt, für den Namen, für den im Judentum unaussprechlichen Namen Gottes. J-H-W-H haben die Rabbiner oft ersetzt durch Himmel, Shamayim. Darum sagt der verlorene Sohn im Gleichnis: Ich will zu meinem Vater zurückkehren und ihm sagen, ich habe gegen den Himmel gesündigt und vor dir. Gegen den Himmel gesündigt, das heißt gegen Yud, Hey, Vav, Hey. Das ist das, was wir in unseren Bibeln im Deutschen oft haben mit Herr, aber Großbuchstaben. Das meint diesen Namen Gottes, der bedeutet der Ewige, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Also das Reich des Herrn mit Großbuchstaben, das ist gemeint, ist nahe gekommen. Und dann gibt der Herr ihnen Autorität, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Und das ist gewaltig. Reinigt Aussätzige. Wir haben ja gesehen, dass in Israel kein einziger Fall in der Schrift erwähnt wird, nach Mose, wo ein Aussätziger wieder geheilt wurde. Und darum war ja die Heilung eines Aussätzigen in Matthäus 8, wo dieser Teil über die Autorität des Messias beginnt, das war eine Sensation in Israel. Und wir haben gesehen, dann hat es einen Großaufmarsch gegeben, Rabbiner aus allen Städten von ganz Israel kamen nach Kapernaum, um zu schauen, ist das wirklich der Messias? Denn das ist ja so eben nie geschehen. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, reinigt Aussätzige. Das ist nicht einfach irgendein Wunder, sondern Aussätzige zu heilen. Das ist die absolute Sensation, das ist ein messianisches Wunder. Und hier sehen wir, der Herr gibt also diesen 12 Aposteln eine Autorität, die seiner Autorität entspricht. Im Talmud gibt es einen Spruch, der sagt, ein Gesandter ist eigentlich, hat die gleiche Autorität wie der, der ihn sendet. Und hier, in diesem Sinn, stimmt das. Und darum sagt der Herr am Schluss des Kapitels, können wir das kurz aufschlagen, Kapitel 10, Vers 40.
Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.
Ja, und das hat eben schon eine ganz besondere Bedeutung in Verbindung mit den 12 Aposteln. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Weil er ihnen eine solch besondere Autorität, man muss sagen, messianische Autorität, gegeben hat. Und diese apostolische Autorität ist weiter von Bedeutung im Neuen Testament und war fundamental und hat eine Bedeutung für uns heute, wenn wir 1. Johannes 4 aufschlagen. 1. Johannesbrief. Da warnt Johannes vor falschen Propheten, falschen Lehren in der Christenheit und sagt in Vers 4. Wer ist dran mit Lesen? Und zwar bitte 4 bis 6.
Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Danke. Also hier ist es wichtig, darauf zu achten, auf die Pronomen. Ihr, wir. Johannes spricht die Erlösten an und er sagt, ihr seid aus Gott, Kinder. Und habt sie, das sind diese falschen Propheten und falschen Lehrer aus den Versen davor, habt sie überwunden. Und dann sagt er im Kontrast dazu, Vers 6, wir sind aus Gott. Und da macht sich Johannes 1 mit den Aposteln. Und zwar muss man da zurückdenken an 1. Johannes 1,1, wo Johannes schreibt, was von Anfang war. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Jesus Christus ist das Wort. Das Wort, das am Anfang war, Johannes 1,1, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Er ist das Wort des Lebens. Und nun sagt Johannes, mit seinem Kommen ist ein neuer Anfang gekommen, was von Anfang an war. Wir haben von ihm gehört. Und dann haben sie ihn sogar mit eigenen Augen gesehen. Aber die haben sich nicht damit begnügt. Er sagt, was wir angeschaut haben. Die haben nicht einfach Jesus Christus gesehen, sondern die haben ihn angeschaut. Wer ist denn dieser? Und sie haben ihn sogar berührt und damit auch festgestellt, er ist nicht einfach eine Erscheinung, eine Geisterscheinung, er ist ein wirklicher Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Und da sagt er, wir, wir, wir. Und in weiteren Versen sagt er, unsere Gemeinschaft, die Gemeinschaft von uns Aposteln, die ist mit dem Sohn, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Kann jemand Vers 3 dazu lesen? 1. Johannes 1, 3. Es ist einfach wichtig, damit man den Gedankengang versteht, auf den ich hinaus will.
Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei.
Danke. Also, er sagt nochmals eben das, was wir gesehen und gehört haben. Wir Apostel, die Augenzeugen waren, ihn berührt haben. Und wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Und wenn ihr mit uns Aposteln Gemeinschaft habt, dann habt ihr auch diese Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft führt zu völliger Freude. Also, wir sind die Apostel, ihr, das sind die Erlösten. Und nun, wenn wir nochmals anschauen, 1. Johannes 4, 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Und dann sagt er in Vers 5, in Vers 6, wir, und das ist betont im Griechischen, darum in der Elberfelder CSV kursiv gedruckt, wir Apostel sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Das heißt also, ein wahrer Gläubiger, einer, der wirklich wiedergeboren ist, durch echte Bekehrung, der hört auf das, was die Apostel schreiben. Der lehrt nicht, ja, das hat Paulus gesagt. Oder Paulus hatte so diese Ansicht und er war ja früher ein Pharisäer. Das ist nicht das Kennzeichen von denen, die wiedergeboren sind. Ein Wiedergeborener hört auf das Wort der Apostel als das Wort des Herrn Jesus selbst. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und er sagt also, das ist sogar ein Test, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und dann sagt er, das ist ein Erkennungszeichen. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Jetzt kann man einen Theologiestudenten, der abgeschlossen hat, irgendwo in Deutschland oder in Zürich oder in Basel, testen. Ist das Wort, das die Apostel geschrieben haben, Gottes Wort, 100%? Ja, das so kannst du auch nicht sagen. Und ich meine, es ist schon so, dass es enthält Gottes Wort und... Nein. Ist das Gottes Wort? Nein. Ja, da haben wir es. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das bringt es absolut auf den Punkt. Und drum ist also diese Autorität der Zwölfe und von Paulus, das ist etwas ganz Wichtiges, und dass man eben versteht, Apostel Jesu Christi, das ist nicht einfach irgendein Missionar, sondern das sind diese Apostel, die diese besondere Autorität bekommen haben und von Gott auch erwählt wurden, die Grundlage zu sein von der Kirche, von der Gemeinde. Nach Epheser 2,20, dort heißt es, die Gemeinde als Tempel ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Neutestamentlichen Propheten, wie zum Beispiel Lukas, Markus, die waren keine Apostel, aber sie waren anerkannt von den Aposteln als Propheten. Darum zitiert der Apostel Paulus in 1. Timotheus 5, zuerst das 5. Buch Mose und sagt, die Schrift sagt, er zitiert aus 5. Mose und dann aus Lukas 10, Vers 4. Und sagt, die Schrift sagt. Er stellt das Lukas-Evangelium auf die gleiche Stufe wie das Gesetz Mose, die Tora, also die Schrift. Das heißt also, Lukas war kein Apostel, aber er war als Prophet anerkannt. Und das gilt auch für Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat, Jakobus, der Bruder des Herrn, und Judas, sein Bruder, das ist also nicht ein Judas von den Zwölfen. Ja, da haben wir ja schon zwei Judas gehabt, zwei Jehuda. Es gibt noch einen anderen Jehuda, das ist der Bruder des Herrn. Wir werden sehen in Matthäus 13, am Schluss wird ein Bruder genannt, ein Halbbruder des Herrn Jesus, der hieß eben Judas. Und der hat den Judasbrief geschrieben, nicht Apostel, aber Prophet, von Aposteln anerkannt. Ja, und darum ist es so wichtig, dass diese Apostel durch diese ganz besonderen messianischen Zeichen, sogar Heilung von Aussätzigen, dass sie beglaubigt waren. Und dann sagt der Herr in Vers 9, verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche für den Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen. Und jetzt ist die Frage, am Anfang wurde vorgelesen, noch einen Stab. Die Mehrheit der Handschriften, der Mehrheitstext hat aber noch Stäbe in der Mehrzahl. Und das ist ganz wichtig, denn wenn wir das vergleichen mit der Parallelstelle in Markus 6, dort sehen wir, dass sie sehr wohl einen Stab mitgenommen haben. Und das ist kein Widerspruch. Einen Stab durften sie haben, aber sie durften keinen Reservestab mitnehmen. Drum, also hier müsste es heißen, noch Sandalen, noch Stäbe. Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Also der Herr sagte damit, ihr müsst mit dem absoluten Minimum in die Israel-Mission gehen. Und er erwartete, dass sie von Israeliten unterstützt würden, als Missionare. Und darum erklärte er ihnen dann, wie das gehen soll, in welche Stadt aber in welches Dorf irgendwie eintretet, forscht nach, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis sie weggeht. Also wenn jemand würdig ist, das ist jemand, der die Botschaft der Gesandten des Messias annimmt. Der ist würdig. Und der nimmt sie ins Haus auf und sorgt für Nahrung. Einfach für das Nötige.
Roger, darf ich eine Frage stellen?
Ja, klar.
Und zwar zu den Zeichen und Wundern. Wurden ja die Apostel bevollmächtigt. Und in der Apostelgeschichte liest man ja auch, dass die Zeichen und Wunder eigentlich ausschließlich durch die Apostel geschahen, plus Stephanus, soviel ich weiß. Und kann man jetzt generell sagen, solche großen Zeichen und Wunder geschehen ausschließlich durch die Apostel, sind nicht die normalen Gläubigen, denen diese Wunder folgen. Und wie kann man da Markus 16, das ist das Ende, dazu sehen, wo es heißt, die Zeichen werden aber folgen?
Also, die Frage ist, wie eingeschränkt waren diese Zeichen und Wunder, die der Herr hier den Zwölfen zu tun gibt? Also, was wir gesehen haben, schon in Vers 1, der Herr gibt diesen Zwölfen aus allen Jüngern eine besondere Autorität, besondere Gaben für Zeichen und Wunder. Aber später, und das wird berichtet in Lukas 10, schickt er auch 70 andere Jünger aus und gibt ihnen auch die Autorität, um Zeichen und Wunder zu tun. Und dann in der Apostelgeschichte, wie du richtig sagst, heißt es ausdrücklich, dass durch die Hände der Apostel große Zeichen und Wunder geschahen. Apostelgeschichte 4 und 5 wird das so klar gemacht. Und dann hast du gesagt, wer hat auch noch Wunder getan, der aber kein Apostel war?
Stephanus,
aber nicht nur er. Philippus. Und das ist nicht der Apostel Philippus, ja? Sondern Philippus, einer der sieben Diakone, kein Apostel. Klar unterschieden von den Aposteln. Apostelgeschichte 6, der Diakon Philippus und wer noch? Noch jemand? Nein, aber der Wunder getan hat. Zeichen und Wunder. Barnabas. Apostelgeschichte 14. Aber sonst keiner. Und das ist als Feststellung etwas überraschend, denn viele Christen würden denken, ja, diese 3000, die zum Glauben kamen am Pfingsten, die haben alle Zeichen und Wunder getan nachher. Und dann später sind es 5000 Männer, die haben alle Zeichen und Wunder getan. Aber das Wort Gottes sagt, es geschahen große Zeichen durch die Hände der Apostel. Das waren die 12. Und dann sehen wir aber auch Philippus, Stephanus, Barnabas. Und das musste so sein, denn der Herr sagt ja in Markus 16, aber als Auferstandener, seinen 11 Aposteln, diese Zeichen werden folgen denen, die zum Glauben kommen. Und darum sehen wir, dass eben aus der ersten Generation der Gläubigen, die durch die Apostel zum Glauben kamen, geschahen auch große Zeichen und Wunder. Aber es ist überraschend, dass namentlich in der Apostelgeschichte nur 3 erwähnt werden. Das ist natürlich kein Beweis, dass es nur diese 3 waren. Nicht wahr? Es werden einfach 3 genannt. Man muss aufpassen, sonst macht man einen Logikfehler. Aber es ist doch schon überraschend, wie wie zurückhaltend darüber gesprochen wird in der Apostelgeschichte. Aber eben, das war ganz wichtig, dass eben auch durch Nicht-Apostel, die durch die Apostel eben das Evangelium gehört hatten, dass durch solche Zeichen und Wunder geschahen, um Markus 16 zu erfüllen. Aber an dieser Stelle vielleicht noch ein Gedanke zu Markus 16. Es ist ja bekannt, ab Vers 8 steht in manchen Bibeln, ja, wir machen wieder einen Test, da kommen wir gleich noch auf die Frage. Markus 16, Vers 8. Wer hat in seiner Bibel da irgendeine Fußnote bei diesen Schlussversen 8 bis 20, dass das nicht ursprünglich sei?
Vers 26, die Verse 9 bis 20.
Ja, was steht da?
Stehen nicht in zwei der ältesten Handschriften.
Also wird in Ihrer Bibel wird nur gesagt, dass zwei der ältesten Handschriften diesen Abschnitt nicht haben, aber in sonst wird nichts gesagt.
Und den Vatikanus.
Ja, Sinaiticus und Vatikanus ja. Haben das nicht. Aber sonst steht nichts.
Haben diese Verse mit einigen Auslassungen und verschiedenen Themen, aber die Stelle wird von Irenaeus und Hippolytus in dem 2. und 3. Jahrhundert zitiert.
Jawohl, also wird auch darauf hingewiesen, dass aber ganz frühe Bezeugung aus dem 2. Jahrhundert, Irenaeus, schon da ist. Aber hat jemand eine Bemerkung, dass das nicht dazugehören soll? Weil in der theologischen Literatur, ist, und zwar evangelikal, ist es sehr üblich zu sagen, dass diese Verse eine spätere Hinzufügung seien und nicht dazugehören. Aber der Fakt ist, die Masse der Handschriften bezeugt diesen Schluss. Aber es gibt Handschriften, die haben das nicht drin. Genauso wenig wie zum Beispiel die Geschichte von der Ehebrecherin in Johannes 8, dieser erste Abschnitt, fehlt auch in Vatikanus und Sinaiticus, im Gleichen. Aber Augustin, dieser Kirchenlehrer um 400, schreibt, dass manche diesen Abschnitt über die Ehebrecherin aus ihren Manuskripten herausgenommen haben, aus Mangel an Glauben. Wenn man überhaupt sagen kann, dass sie Glauben haben. Weil sie dachten, dass dieser Abschnitt ihren Frauen eine Rechtfertigung geben könnte, um Ehebruch zu begehen. Also aus bestimmten Gründen haben Leute das rausgenommen. Und darum in wenigen Handschriften fehlt das. Aber die Masse, die überliefert ganz klar Johannes 8, gehört dazu. Ist original. Und wie ist das mit Markus 16? Ein paar wenige haben das nicht. Wer hatte ein Problem mit diesen Versen? Das müssen wir uns mal vorstellen. Nachweislich ab dem 2. Jahrhundert, da gab es keine Apostel mehr. Der letzte, der in die Herrlichkeit gegangen ist, war Johannes. Um das Jahr 100, am Anfang der Regierung von Kaiser Trajan. Um 100. Und damit hörten diese Zeichen und Wunder der Apostel auf. Und auch Barnabas war verstorben. Philippus. Stephanus und wer auch namenlos sonst noch dazugehörte. Und dann hatten die Gläubigen ein Problem. Aber das steht doch. Diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. In meinem Namen werden sie und so weiter. In neuen Sprachen reden und etwas Giftiges trinken und so weiter. Und wir sehen das nicht mehr. Wahrscheinlich gehört das nicht dazu. Und das wurde entfernt. Also das ist eine Interpretation, nicht wahr? Das kann man nicht so beweisen. Aber es ist einfach die Frage, aus Ableitung, wie das gegangen ist mit Johannes 8, da hatten Leute mit dem Abschnitt ein Problem. Und was für ein Problem kann man haben mit Markus 16? Ist doch so schön. Der Auferstandene geht in den Himmel, nimmt den höchsten Platz ein und dann stärkt er die Jünger, die jetzt weiter wirken an seiner Stadt auf Erden. So hört das auf. Ist doch wunderbar. Aber da konnte man ein Problem haben. Ja, und da müssten wir ja auch. Das war nicht mehr so. Ab dem 2. Jahrhundert. Augustin schreibt zum Beispiel in seinem 1. Johannes-Kommentar, die Sprachenrede als Zeichen trat auf damals und ist wieder verschwunden. Heute ist keine Spur davon. Boah. Aber Markus 16 steht, sie werden in neuen Sprachen reden. Warum ist das jetzt plötzlich weg? Und das war ein Problem. Und das erklärt, dass gewisse aus ihren Manuskripten den Abschnitt weggenommen haben. Aber der gehört dazu. Und die Erfüllung ist bereits gegeben in der Apostelgeschichte, dass eben solche, die nicht Apostel waren, sondern durch die Apostel zum Evangelium geführt wurden, dass die auch Zeichen und Wunder getan haben. Der Herr sagt ja nicht für alle Generationen, sondern sagt einfach, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und die Frage ist offen, für damals oder für alle Zeiten? Und gut, kirchengeschichtlich müssen wir sagen, das war für damals. Aber damit ist es erfüllt. Und Markus 16 gehört 100% zur Bibel. Also man muss sich ja nicht durch Leute da irgendwie in Verwirrung bringen lassen. Das ist so klar und so deutlich bezeugt. Und ist auch intern so stark, wenn wir denken, im Markus-Evangelium wird der Herr Jesus vorgestellt als der Diener, nicht wahr? Der kam, um zu dienen. Und er war treu bis zum Tod. Aber dann in diesen letzten Versen wird gezeigt, und dann wurde er aus dem Grab erhoben, in der Himmelfahrt erhöht, und was in keinem der anderen Evangelien dann gesagt wird, er setzte sich zur Rechten Gottes. Der Herr Jesus sagt ja selbst in Matthäus 23, wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selber erniedrigt, wird erhöht werden. Und Markus 16 zeigt als einziges der vier Evangelien, dass alle drei Dinge, er ist auferstanden, das steht in allen Evangelien, er ist in den Himmel gefahren, das steht nur noch in Lukas, und er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, das steht nur in Markus. Da, wo der Knecht vorgestellt wird, der sich erniedrigt hat bis zum Tod, der wird erhöht auf den Thron Gottes. Aber was tut der Knecht auf dem Thron? Er arbeitet weiter. Denn die zwei letzten Verse sagen, dass jene Jünger dann ausgegangen sind und der Herr hat vom Himmel her mitgewirkt und ihr Wort durch Zeichen bestätigt. Also, er wirkt weiter, ist weiter der Diener. Das zeigt, wie das ist ein internes Argument, nicht wahr? Wir haben extern die äußerlich die Handschriften, mit denen wir beweisen können, das ist echt. Aber auch intern die Struktur des Evangeliums, das ist Design, sagt man heute. Gibt es ein besseres Wort als Design auf Englisch? Andreas wüsste vielleicht etwas Deutsches. Ja, du bemühst dich doch um richtige deutsche Ausdrücke, wenn wir es können.
Genau.
Aber bei Design. Also es gibt eben so eine Struktur, die auf Intelligenz und Planung hinweist. Ja? Und genau diese Struktur und Planung ist im Markus-Evangelium so erkennbar bis zum Schluss. Und so war das also unbedingt wichtig, dass dieser Schluss so geschrieben war. Aber dort geht es eben um diese Zeichen, die auch nicht Apostel tun sollten. Und das hat sich aber erfüllt. Aber eben die Apostel, die stehen schon ganz speziell. Und ein Apostel musste beglaubigt sein durch Zeichen und Wunder und mächtige Taten. Diese drei Kategorien, nicht nur Zeichen und Wunder, sondern auch noch mächtige Taten. Und das sehen wir bei all diesen Aposteln. Und der Herr Jesus sagt dann in Vers 10, eben er erwartet, dass sie gehen mit einem Minimum an Ausrüstung, denn der Arbeiter ist seine Nahrung wert. Sie sollten von Israel unterstützt werden. Aber wir werden das vielleicht nächstes Mal, jetzt müssen wir zum Schluss kommen, noch anschauen in Lukas 22. Also gerade unmittelbar, bevor der Herr dann ans Kreuz ging, sagte er den Jüngern, und wie war das? Hat euch je etwas gefehlt, als ich euch so minimal ausgerüstet ausgesendet habe? Und was sagen die Missionare?
Sie sagen nein.
Nein. Hat uns nie was gefehlt. Das ist das, was Missionare immer wieder sagen dürfen. Wir haben zwar keine menschliche Sicherheit und wir machen keine Reklame und wir setzen kein Konto auf unsere Briefe. Und trotzdem, der Herr sorgt. Das ist wunderbar. Nein. Und dann sagt er, aber jetzt ist es anders. Und er sagt, das und das und das sollt ihr euch jetzt zutun. Auch eine Tasche nehmen. Und was sie damals nicht haben sollten. Wirklich nur minimal. Und zwar zeigt er, jetzt ist es anders. Jetzt müsst ihr nicht mehr erwarten, dass Israel euch unterstützt. Denn jetzt wird am nächsten Tag die Führerschaft Israels den Messias ans Kreuz bringen. Und jetzt ist eine Zeit vorbei. Und auch da sehen wir wieder, wie wichtig es ist, die Bibel heilsgeschichtlich zu lesen. Die hat den Auftrag, nur Israel zu missionieren und hat den Auftrag, sich von Israel zu unterstützen lassen. Aber mit dem Vorabend der Kreuzigung kam die Wende. Und da musste die Unterstützung der Missionare anders geschehen. Und die sollten von dort sogar für sich selber noch sorgen. Und so gilt dieser Ausspruch, denn der Arbeiter ist seine Nahrung wert, jetzt hier in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit Israel. Aber das sollte eine Wende geben. Und später in der Apostelgeschichte sehen wir dann, dass die Gemeinden dafür aufgekommen sind. Nicht mehr Israel, sondern die Gemeinden. Ja?
Herr Liebe, ich hatte noch mal eine Nachfrage zu dem Punkt der Grenzziehung. Da steht, ihr sollt nicht zu den Samariern gehen. Aber warum steht da zu den Städten der Samariter? Also zu den Dörfern dürfen sie gehen oder ist das sozusagen pars pro toto?
Ach so. Es ist natürlich so, dass hier Stadt der Samariter steht in 10 Vers 5, ja, weil das die größten Konzentrationen waren.
Ja.
Und werden auch sehen, in der Apostelgeschichte war eben die Strategie ganz speziell, dass die Apostel und jetzt insbesondere der Apostel Paulus in Großstädte ging und nicht auf die Bauernhöfe im Hinterland. Warum? Nicht, weil er die Bauernhöfe auf dem Hinterland nicht interessant fand und nicht würdig, aber er hat so gehandelt, er ist in die Ballungszentren gegangen und dann entstand eine Gemeinde. Und die sollten dann die Bauernhöfe im Hinterland erreichen. Also die Apostel hatten ganz besonders die Aufgabe, eben die Ballungszentren strategisch zu erreichen. Und dann die zum Glauben kamen, die sollten dann das Hinterland erreichen. Und darum ist eben die Frühzeit des Christentums charakterisiert, dadurch, dass es viele Christen gab in den großen Stadtzentren um das Mittelmeer herum. Und die auf dem Land, die nannte man im Lateinischen die Pagani, das waren die Heiden, also die auf der Heide wohnen, die hat man später erreicht. Und darum entstand dieser Ausdruck Heiden im Deutschen und Paganus im Lateinischen und Italienisch, sagen wir, Pagani. Ja? Pagano, i Pagani. Ja? Der Heide, das ist der auf der Heide ist, im Hinterland, weil die Städte zuerst erreicht wurden. Also, so eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Aber wir sollten aufhören. Ich habe eine neue Auflage, dass wir ein bisschen anderen Zeitplan machen. Wäre es dir recht? Nächstes Mal, oder?
Ich habe nächstes Mal. Ich habe nur heißgeschichtlich, da habe ich ein Problem. War die Zeit Jesu, die Lebenszeit, ein besonderer Abschnitt in der Heilsgeschichte? Ich dachte immer, die Zeit Jesu falle in die Zeit der Nationen zwischen Nebukadnezar.
Ach so. Und seiner Lieferung. Ja, also heilsgeschichtlich.
Ja.
Das erste Kommen des Messias ist der absolute Höhepunkt der Heilsgeschichte. Aber wie du richtig sagst, das fällt hinein in die Zeit der Nationen. Aber aus einem ganz besonderen Grund, weil Gott in das Zeitalter der Nationen dann das Geheimnis der Gemeinde einfügen wollte. Und da muss man zwei sich überlagende Strukturen betrachten. Aber um es auf den Punkt zu bringen, die Evangelien sind die Mitte der Bibel. Das Alte Testament besteht aus Gesetz, Propheten und Schriften. Nicht wahr? Und das Neue Testament hat der Herr Jesus in Johannes 14 bis 16 angekündigt als das, was der Heilige Geist erinnern wird, die Evangelien, das, was er bezeugen wird, die Apostelgeschichte, das, was er in die volle Wahrheit führen wird, die Briefe der Apostel, und das Zukünftige wird er euch verkündigen, die Offenbarung. Und so gibt es 4 Teile fürs Neue Testament, 3 Teile fürs Alte, zusammen 7, aber das mittlere der 7 Teile ist die Evangelien. Das Leben des Herrn Jesus, diese 33 Jahre und sein Werk am Kreuz, das ist der absolute Höhepunkt der Heilsgeschichte. Aber wie du richtig sagst, eingebaut in das Zeitalter der Nationen. Aber ich muss eben jetzt mal ganz kurz auf eine lange Frage antworten. Ja. Dann wollen wir noch zusammen beten.